ARD.
Heute Abend ist es soweit. Deutschland spielt bei der Fußball-EM im Viertelfinale gegen Spanien. Manche sagen, vorgezogenes Finale, weil beide Teams so stark sind. Bei mir und vielen anderen wird das heißen, Beamer anschmeißen, vorm Fernseher gemütlich machen, mitfiebern. Vorausgesetzt, dass Internet läuft, denn sonst wird's ruckelig und ich ungehalten. Wie läuft das bei euch? 99% aller privaten Haushalte in Deutschland haben Breitband-Internet. Wie schnell oder flüssig die Leitung ist, darüber sagt das allerdings erstmal nichts. In einigen Regionen sieht's nämlich düster aus. Dabei gibt's sogar einen Rechtsanspruch auf schnelles Internet in Deutschland und der soll jetzt nochmal verbessert werden. Wir schauen hier heute pünktlich vor Anpfiff nochmal schnell 10 Minuten auf die Internetversorgung in Deutschland und klären mit meinem Kollegen Markus Plettendorf, was das eigentlich offiziell ist, schnelles Internet, und ob sich das auch immer so anfühlt. Ihr hört wieder 10 Minuten Wirtschaft in der ARD, Audiothek und auch sonst überall. Heute mit mir Astrid Kühn. Hello. Hi Markus, na?
Hallo Astrid.
Du, ich frag mich das ehrlicherweise immer wieder, und zwar genau dann, wenn ich einen neuen Internetvertrag abschließe, so alle paar Jahre. Wie viele Megabits brauche ich in der Leitung, damit ich ruckelfrei streamen kann? Also lass uns einmal sagen, wann ist eine Leitung schnell?
Ja, das wird dich jetzt wahrscheinlich ein bisschen wundern, wenn du die Zahlen hörst, was da als schnell definiert wurde vor 2 Jahren. Das ist nämlich gar nicht so üppig. Mindestens 10 Megabit pro Sekunde für Downloads, mindestens 1,7 Megabit für den Upload. Ich versuche das mal ein bisschen plastischer zu machen. Wenn ich einen Film gucken will oder eine Serie in guter Qualität, also in HD, dann benötige ich dafür so um und bei 5 Megabit im Download. Also wenn ich 10 Megabit habe, mehrere Familienmitglieder gleichzeitig gucken, dann wird es bei 10 Megabit echt schon eng. Noch viel relevanter wird das Thema Bandbreite im Upload. Also wenn ich keine Daten empfange, sondern selbst welche sende, zum Beispiel wenn ich im Homeoffice bin und an einer Videokonferenz teilnehme, dann müssen ja mein Bild und mein Ton ins Netz hochgeladen werden. Da sind jetzt die Anforderungen bei den einzelnen Anbietern von Videokonferenzsystemen zwar unterschiedlich, aber nehmen wir uns mal eins raus, Google Meet zum Beispiel. Google Meet erwartet mindestens 1 Megabit pro Sekunde im Upload, in HD-Qualität schon mehr als 3 Megabit. Und wenn ich sage, ich muss mindestens 1,7 haben, na, dann sollte während der Videokonferenz bitte möglichst kein anderes Familienmitglied irgendwas anderes machen.
Ja, genau. Und wenn doch, dann wird's ruckelig und dann ist immer so, Markus, wo bist du gerade? Dann, man kennt's ja aus den Konferenzen, ne?
Genau. Oder man klingt wie R2-D2. Also da hilft dann nur Video ausschalten und an der Konferenz nur noch per Audio teilnehmen.
Ja, das spart, das stimmt. Nun haben aber ja die allermeisten Haushalte in Deutschland einen schnellen Internetzugang. Ich habe es mal nachgelesen. 99% nämlich haben einen Breitbandanschluss. Das klingt ja erstmal gut. Also warum kennt trotzdem wahrscheinlich jeder und jede, dass das Internet halt mal ruckelt oder anderweitig zickt?
Naja gut, dafür kann es natürlich sehr, sehr viele Ursachen geben. Selbst wenn ich einen vermeintlich schnellen Anschluss habe, wie den gerade genannten, dann muss meine technische Konfiguration ja nicht immer richtig sein. Und diese knapp 99%, die du erwähnt hast, das ist immer so ein Ding mit diesen statistischen Mittelwerten. Die helfen denjenigen, die eben kein schnelles Netz haben, überhaupt nicht. Und das sind laut Bundesnetzagentur 1,8 Millionen Adressen, die eben weniger als 10 Megabit pro Sekunde im Download haben oder sogar komplett offline sind und gar keinen Festnetzanschluss bekommen können fürs Internet. Beim Festnetz-Internet ist es nämlich so ein bisschen wie im Mobilfunk. Da, wo viele Menschen leben, da habe ich eine tolle Versorgung, eine gute Bandbreite. Im ländlichen Raum, da finde ich die Probleme. Kann man auch auf eine Karte nachgucken. Da sind die Versorgungslücken, die man da findet, fast immer im ländlichen Raum. Und zwar überall. Also weiße Flecken finde ich da sowohl in Bayern als auch in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, okay, das ist echt ätzend. Jetzt soll diese Mindestanforderung aber ja erhöht werden, ne? Recht auf schnelles Internet und so. Erhöht auf 15 Megabit im Download und 5 Megabit im Upload. Was bedeutet das für die Versorgung? Wird das jetzt ein Durchbruch?
Also ich glaube nicht, dass nur aufgrund dieser Gesetzesvorlage jetzt Telekom, Vodafone, Telefonica, wie sie alle heißen, die Bagger aus der Garage holen. Sollte mich wundern. Erstmal heißt das nur, dass jetzt wahrscheinlich nicht mehr 1,8 Millionen, sondern mehr als 2 Millionen Adressen als unterversorgt gelten.
Wegen der neuen Definition.
Genau. Hm. So, aber es gibt ja diesen Rechtsanspruch auf schnelles Internet. Mhm. Und das läuft dann so. Also wenn ich künftig, voraussichtlich ab Dezember könnten dann diese neuen Regeln gelten, wenn diese Verordnung und so jetzt alles durchgehen. Mhm. Also wenn ich künftig mit weniger als 15 Megabit unterwegs bin oder eben überhaupt keinen Zugang habe, dann kann ich das bei der Bundesnetzagentur anzeigen.
Aha.
Die prüfen das dann und dann können die gegebenenfalls sogar einen Anbieter verpflichten, eine entsprechende Anbindung zu schaffen. Das muss nicht zwingend jetzt mit dem Bagger und mit dem Kabel sein. Die können dir da auch eine Mobillösung hinstellen. Aber die Bundesnetzagentur kann wirklich rein theoretisch einen Anbieter verpflichten, dir diese Mindestbandbreite zu Hause zur Verfügung zu stellen.
Ah, okay, cool. Ich habe schon Luft geholt, um zu fragen, ob die dann doch mit dem Bagger kommen. Alles klar. Und wie checke ich das denn, ob mein Internet schnell genug ist? Reicht ja wahrscheinlich nicht, da anzurufen und zu sagen, hi, mein Internet, mein Video ruckelt immer, können wir da was machen?
Ich fände es sehr lustig, wenn du das mal probieren würdest. Ich bin sehr gespannt auf die Antwort. Nein, reicht natürlich nicht. Aber ich kann das ja messen, wie schnell mein Netzzugang ist. Gibt es verschiedene Internetadressen. Eine der bekanntesten ist breitbandmessung.de. Und da kann ich dann wirklich ablesen, da läuft so ein kleiner Test und da kann ich ablesen, wie ist meine Latenzzeit, also wie schnell reagiert eine Anfrage, wie ist mein Upload, wie ist mein Download. Wichtig ist, dass man bei dieser Messung ein paar Dinge beachtet. Also nicht jetzt irgendwie 50 Anwendungen auf dem Rechner offen hat. Möglichst auch gar nicht per WLAN im Netz ist, sondern per Kabel am Router dranhängt. Gucken, dass nicht gerade Familienmitglieder parallel Filme gucken oder Spiele spielen oder irgendein Software-Update im Hintergrund läuft. Denn das passiert oft. Menschen zeigen das an und sagen, Mensch, wir sind unterversorgt, wir haben die Bandbreite nicht. 5000 Mal ist das 2022 passiert, mehr als 5000 Mal sogar. Ja, und dann wurde gecheckt und wirklich nachgemessen und am Ende wurde bei nur 30 festgestellt, dass die wirklich unterversorgt waren.
Oh, okay, gut, die Quote ist in der Tat nicht allzu stark. Aber sag nochmal, 15 Megabit, ne? Also wenn wir mal ehrlich sind, das ist jetzt immer noch keine Raketengeschwindigkeit. Da geht doch eigentlich inzwischen viel mehr. Ein Stichwort immer wieder Glasfaser.
Ja, also ich glaube, wenn ich 15 Megabit zu Hause hätte und 5 im Upload, ich würde wahnsinnig werden. Aber es stimmt, Stichwort Glasfaser. Aber auch hier ist so, dass nur jeder dritte Haushalt in etwa Glasfaseranschlussmöglichkeit hat. Mhm. Nimmt man jetzt mal schnelle Kabelanschlüsse mit dazu, dann haben etwa 75% der Haushalte Zugang zu 1000 Megabit. Also 1000 zu 15, das ist ja schon mal ein knackiger Unterschied. Aber gucken wir uns den Anteil von Glasfaser an allen Zugängen in Deutschland an. Ah, da liegen wir wirklich nicht gerade weit vorne. Da hat es im vergangenen Jahr eine Vergleichsstudie gegeben der OECD-Staaten und da lag Deutschland auf dem drittletzten Platz, was den Glasfaseranteil anging.
Du bist ja also diplomatisch heute. Nicht ja, ganz vorne.
Nur Belgien und Griechenland, die waren schlechter. Gucke ich ganz weit vorne mal nach, da sehe ich Südkorea, da sehe ich Japan, aber auch Spanien oder Schweden. Allerdings über alle Anschlussarten hinweg, wir haben ja hier diese DSL-Variante, die eigentlich in den meisten Fällen dann eben als Breitbandanschluss genutzt wird, gucke ich mir eben alle Anschlussarten an, dann liegt Deutschland in Europa so im Mittelfeld bei den Breitbandanschlüssen.
Na, immerhin. Gut, Markus, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, der Glasfaserausbau läuft. Vielleicht habt ihr es mal gesehen, überall, wo die Straße aufgerissen wird und so Bündel von orangenen Kabeln verlegt werden, da wird gerade an der Leitung der Zukunft geschraubt. Zum Markt dahinter sagte der Wirtschaftswissenschaftler Jens Böcker dem SWR.
Und zwar kommen wir aus einer Goldgräberstimmung. In dieser Goldgräberstimmung sind viele Unternehmen in den Glasfasermarkt eingetreten. Investoren, die sich langfristige Gewinne versprochen haben.
Doch in der Praxis zeige sich, dass manche Unternehmen kaum in der Lage sind, solche Projekte überhaupt zu stemmen. Und oft werden aus Kostengründen Aufträge an Subunternehmen weitergereicht, die günstiges und manchmal auch unqualifiziertes Personal aus Niedriglohnländern beschäftigen. Dazu haben die Kollegen von Plus Minus recherchiert und herausgefunden, die Arbeitsbedingungen Arbeitsbedingungen auf deutschen Glasfaserbaustellen sind oft mies. Die haben mit Arbeitern gesprochen, die teilweise ihre Löhne nicht bekommen, ihre Rechte gar nicht kennen. Leute wie Egbert Ulrich von der Beratungsstelle Wanderarbeit und mobile Beschäftigte klären sie dann auf. Er sagt:
Mein Verdacht ist, dass insbesondere immer über diese Subunternehmerketten die Ausbeutung auch strukturell verfestigt ist, weil sie müssen ja immer wieder günstigere Arbeitsbedingungen zur Verfügung stellen, um ihren eigenen Gewinn zu machen gegenüber dem nächsten Subunternehmer, von dem sie den Job bekommen. Weil bei Material können sie nicht sparen, sie können nur bei den Arbeitskräften sparen.
Die Unternehmen versicherten plus minus gegenüber sich an geltende Gesetze zu halten. Interessantes Thema mit vielen Facetten. Den Link zum Film packe ich euch in die Shownotes. Und das waren eure 10 Minuten Wirtschaft schon wieder für heute. Danke fürs Zuhören. Habt ein schönes Wochenende und einen angenehmen, ruckelfreien Fußballabend. Ich bin Astrid Kühn. Macht's gut. Ciao.